Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Viele Eltern, Schülerinnen und Schüler machen sich Sorgen, wie sie durch die vierte Corona-Welle kommen und ob es schon bald wieder Schulschließungen geben könnte. Und auch zahlreiche Studierende fragen sich derzeit, wie viele der Präsenzveranstaltungen, die an ihren Hochschulen zum Wintersemester gerade erst wieder gestartet sind, am Ende noch übrig bleiben. Wie also stellen sich die Hochschulen angesichts steigender Infektionszahlen auf und wie haben sie dieses Thema aktuell in der Mitgliederversammlung der Hochschulrektorenkonferenz diskutiert? Das habe ich vor dieser Sendung HRK-Präsident Peter-André Alt gefragt.
Wir haben natürlich mit Rücksicht auf die sehr ernstzunehmenden und besorgniserregenden Zahlen diskutiert. Wir haben im Grundsatz festgestellt, dass die Hochschulen den Wechsel in den Präsenzbetrieb sehr gut, sehr verantwortungsvoll und professionell organisiert haben. Und im Kern war die übereinstimmende Meinung der Mitglieder, dass wir an dieser Linie festhalten wollen, dass wir also unter der Bedingung, dass die Zugangsvoraussetzungen mit Impfung oder genesenen Status oder Test nachgewiesen werden können, den Zugang auch ermöglichen, dass wir den Betrieb nicht herunterfahren und dass wir im Kern dabei bleiben, wie bisher, mit einer maßvollen Präsenz zu arbeiten. Dabei spielte eine wichtige Rolle. Unsere Studierenden sind in einem sehr hohen Maße geimpft, das weit über dem Durchschnitt der Bevölkerung bei über 80% liegt. Das gilt auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Hochschulen. Und allein deshalb überrascht es nicht, dass wir auch eine sehr geringe Zahl von Infektionsfällen in den Hochschulen haben. Aber, und das ist das grundsätzlich auch Wichtige, wir können hier nicht mit allgemeinen und stetig konstant bleibenden Prinzipien arbeiten. Wir müssen auch flexibel sein. Wir müssen auch Rücksicht nehmen auf regionale Infektionslagen. Und deswegen war die zweite Kernbotschaft, wir müssen unsere Strategien immer wieder auf den Prüfstand heben und wir müssen auch bereit sein, flexibel dann, wenn die Gefährdungslage wächst, zu reagieren. Auch das war eine Aussage der Hochschulrektorenkonferenz.
Also zum Beispiel auch so zu reagieren, wie die Universität Erlangen-Nürnberg es letzte Woche getan hat. Sie haben ja beschlossen, nur noch Geimpfte und Genesene in ihre Hörsäle zu lassen.
In der überwältigenden Mehrheit waren die Kolleginnen und Kollegen der Auffassung, dass wir an der 3G-Linie festhalten sollten. Aber auch hier gilt, was ich eben schon gesagt habe, wir wollen keine unveränderlichen Grundsätze aufstellen. Dafür ist die Krisensituation zu ernst und auch zu volatil, sondern wir werden immer auch nach Maßgabe der aktuellen, der örtlichen Situation zu entscheiden haben. Die Verantwortung liegt ja jetzt nach den Entscheidungen des Bundestages auf der Ebene der Länder. Und das ist etwas, was auch diese Flexibilität dann erlaubt.
Den Ländern wird aber auch zugestanden, dass sie eine Öffnungsklausel haben, nach der sie auch Hochschulen schließen können.
Richtig, deswegen haben wir unserer Pressemitteilung auch den Satz hinzugefügt, dass wir es für wichtig halten, dass es hier nicht zu einer Schließungswelle kommt, sondern dass man anerkennt, was die Hochschulen hier leisten und auch in der Abwägung von Leistung und Risiko entscheidet. Und die Hochschulen halten es für sehr wichtig, dass der Präsenzbetrieb, der so lange gefehlt hat, jetzt nicht einfach wieder aufgehoben wird. Das ist wichtig, das sollten alle Länder berücksichtigen und ich gehe davon aus, dass die Länder auch im Einvernehmen mit den Hochschulen entscheiden, wie das in der Vergangenheit ja auch der Fall war und nicht gegen die Hochschulen.
Aber wie ist denn der Stand jetzt aktuell? Es gibt ja auch Studierende, die beklagen, jetzt gerade zum Start des Wintersemesters und Erstsemester sind, dass sie sehr wohl viel mehr Präsenz auch an den Hochschulen erwartet hätten, teilweise auch an die Uni-Standorte gezogen sind und dann vor Ort nur 1 bis 2 Präsenzveranstaltungen, sage ich jetzt so mal, vorfinden.
Also das Spektrum ist tatsächlich groß. Das reicht von 25-30% bis fast 100% Präsenz. Das hat auch nichts zu tun mit den Hochschulen, Typen oder den Fachkulturen, wie man vielleicht vermuten mag, sondern das hat vor allen Dingen etwas zu tun mit den örtlichen Gegebenheiten auf den Campi, die nämlich erlauben in sehr unterschiedlichem Ausmaß die Prüfung von Zugangsvoraussetzungen. Es gibt Campi, die verstreuen sich über ganze Städte und Regionen. Es gibt andere, die sind sehr zentral gelegen und haben auch eine entsprechend zentrale Grundstruktur. Da ist das dann einfacher mit den Überprüfungen. Dazu kommt noch etwas anderes. Das ist ja eine Entscheidung, die auch von den einzelnen Fächern, von den Lehrern, Lehrenden getroffen werden muss nach Maßgabe der Lehrinhalte. Und da gibt es eben eine große Diversität. Also wir haben tatsächlich gar keine Möglichkeit, als zu konstatieren, es ist ein riesiges Spektrum von Varianten. Was ich aber für wichtig halte, ist, dass es für alle Studierenden sich gelohnt hat, an den Hochschulort zurückzukehren. Denn selbst wenn es nur zwei Veranstaltungen am Tag sind und nicht fünf, die in Präsenz stattfinden, das ist ein deutlicher Fortschritt. Natürlich muss man dann auch etwas flexibel sein, dann muss man von einer Präsenzveranstaltung wieder in den digitalen Modus gehen. Dafür müssen die Hochschulen auch Räume zur Verfügung stellen, Arbeitsräume für die Studierenden. Da ist schon eine Menge logistischer Aufwand mit verbunden. Aber im Kern ist die Rückkehr zur Präsenz das, was die Botschaft dieses Wintersemesters ist.
Welche Auswirkungen erleben denn die Hochschullehrenden jetzt auch im Kontakt in der Präsenz mit den Studierenden? Also Auswirkungen, damit meine ich eben drei Semester digital studiert zu haben.
Dazu ist es noch zu früh. Wir werden jetzt auch, glaube ich, noch keine wirklichen Befunde haben. Ich denke, dass es dazu gehört, dass die Hochschulen sich selber Klarheit verschaffen über ihre, sagen wir mal, Betriebsvoraussetzungen, dass man eben auch mit einem wissenschaftlich genauen Ansatz erforscht, was mit den Studierenden geschehen ist in diesen drei Semestern. Welche psychosozialen Problemlagen sind entstanden? Gibt es womöglich Langfristfolgen? Das alles kann man nicht so schnell jetzt sicherlich fest und sicherstellen, weil auch die Studierenden im Seminar über ihr Innenleben nicht sprechen. Das wäre auch zu viel verlangt, finde ich, von den jungen Menschen. Aber wir müssen sicher auch in eine wissenschaftliche Aufarbeitung dieser drei Semester oder anderthalbjährigen Lockdown-Situation oder fast durchgehend Lockdown-Situation kommen. Das ist ein Auftrag auch für die Forschung der nächsten Monate.
Herr Alt, wir schauen gleich noch in der Sendung zu einer Veranstaltung der GEW zur Social-Media-Initiative Hashtag Ich bin Hanna. Darüber haben wir hier auch schon viel berichtet. Und unter diesem Hashtag haben ja viele darüber berichtet, was so dauerhafte Befristungen für Nachwuchswissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bedeuten. Wie will sich die HRK dazu weiter aufstellen?
Wir wollen in den nächsten Monaten mit einer Expertengruppe Grundlagen für eine gut planbare akademische Karriere nochmal diskutieren. Die Hochschulen haben hier viel getan. Die Einführung der Juniorprofessur möchte ich mal als allererstes nennen. Wir machen in vielen Fächern jetzt eine Tenure-Juniorprofessur. Das heißt also, die Möglichkeit der Überführung in eine Dauerprofessur ist hier gegeben, wenn die Voraussetzungen stimmen. Das ist auch ein wichtiger Schritt zur Planbarkeit der Karrieren. Und wir haben viele Hochschulen, die sich selbst verpflichtet haben, dass Postdoc-Stellen nicht unter 3 Jahren abgeschlossen werden. Wir müssen darüber sprechen, ob wir vielleicht auch das Kontingent von Postdoc-Dauerstellen erhöhen, aber das ist auch eine Finanzierungsfrage. Das muss immer auch bei aller Kritik, die es gibt, an Kurzzeitverträgen mitbedacht werden. Die Balance zwischen dem Einstieg in eine akademische Karriere und der langfristigen Perspektive ist nicht so ohne weiteres herzustellen. Wir wollen aber auch über Qualifizierung sprechen. In früheren Jahrzehnten war die Habilitation das formale Qualifikationskriterium nach der Promotion als Voraussetzung für die Berufung auf eine Professur. In rund 80% der Fächer ist dieses Kriterium weggefallen. Die Habilitation spielt keine große Rolle mehr. Es ist oftmals auch ein gewisser Wildwuchs da. Es gibt eine etwas unübersichtliche Situation. Was sind eigentlich Qualifikationsvoraussetzungen für die Berufung? Hier brauchen wir mehr Klarheit. Hier müssen wir deutlicher auch Bedingungen und Regeln schaffen, die einen Formalisierungsgrad haben, der in gewisser Weise dem Verbindlichkeitscharakter der alten Habilitation entspricht, ohne dass ich die jetzt in den Fächern, die aus guten Gründen, die sie selber vertreten können, sie abgeschafft haben, rate, sie wieder einzuführen. Das ist gar nicht der Punkt. Aber wir brauchen auch hier eine Diskussion über die Architektur der Karrierewege mit Blick auf die Qualifikationsziele. Was soll jemand, der Postdoc ist, leisten, ehe er berufen wird?
Was brauchen Sie denn von der Politik?
Also wir brauchen von der Politik nicht nur Erwartungen. Nicht nur Erwartungen, die sich in Gesetzen artikulieren und manifestieren, in denen dann den Hochschulen vorgeschrieben wird, dass sie ihre Postdocs gefälligst auf Dauerstellen setzen sollen, sondern wenn diese Erwartung
substanziell umsetzbar ist. Damit meinen Sie jetzt das Berliner Hochschulgesetz?
In der Tat ist das, was ich jetzt hier im Blick habe, das Berliner Hochschulgesetz, wo genau das geschehen ist, nämlich die Festlegung von Dauerverträgen für Postdocs, ohne dass aber die Mittel ausreichend sind, das zu realisieren. Und das erwarte ich von der Politik, dass sie hier mit den Hochschulen im Einvernehmen und nicht auf Kosten der Hochschulen zu gesetzlichen Regelungen kommt.
Wie kommen die Hochschulen weiter durch die Pandemie und welche Perspektiven bieten sie dem wissenschaftlichen Nachwuchs? Darüber habe ich mit Peter-André Alt, Präsident der Hochschulrektorenkonferenz, gesprochen. Und das Thema wissenschaftlicher Nachwuchs greifen wir noch einmal am Ende dieser Sendung auf.